Die Weihnachtsmärkte sind eröffnet und jetzt beginnt sie, die besinnungsreiche Zeit, und wir hetzen von einer Besinnung zur nächsten. Gerade im Advent stoßen nämlich Wirklichkeit und Wunsch aufeinander. Ich bin noch gar nicht zur Ruhe gekommen. Von Besinnung war bisher keine Spur. Ideal und Realität passen nicht zusammen. Neben dem Stress zur Besinnung zu kommen, stresst es dich vielleicht dann auch noch, dass du dem eigenen Anspruch, nicht gestresst zu sein, nicht entsprichst. Deshalb ist diese Predigt ein Stoppzeichen. Stopp, halt mal an, Sehnsucht nach Ruhe. Ja, Ruhe ist eine Sehnsucht. Durch ein Leben voller Lärm und Stress und Druck steigt die Sehnsucht nach Ruhe. Wer über seine Kräfte lebt, braucht Ruhe, um sich zu erholen, wegen Erschöpfung. Und wessen Nerven strapaziert sind, braucht Ruhe für die Sinne. Und in einem Umfeld der Dauerberieselung und der Reizüberflutung, in einem Umfeld von Druck, von Erwartungen, da steigt bei mir, bei vielen Menschen, die Sehnsucht nach Ruhe. Und je stürmischer und hektischer dein Leben ist, desto größer die Sehnsucht nach Ruhe. Und viele verschieben dann diese Sehnsucht auf den Urlaub. Der soll das dann alles ausgleichen. Aber wir wissen, auch der Urlaub ist schnell abgeschliffen in den Wochen danach. Es bleibt also dabei, Ruhe ist eine häufig ungestillte Sehnsucht. Für unseren Advent habe ich uns das Wort eines Propheten mitgebracht, der in eine solche Lage hineinspricht. Im ersten Teil des Jesaja-Buches, da geht es drunter und drüber. Das Nordreich ist bedroht worden, bestürmt worden oder sogar ausgelöscht worden, und viele Menschen fliehen aus dem Norden in den Süden des Landes. Sie fragen sich, wie können wir überhaupt mit den Ängsten, mit den Sorgen, die wir haben, mit dem Druck umgehen? Und dann sagt der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes etwas ganz Ungewöhnliches. Er sagt: So sprach Gott, der Herr, der Heilige Israels: Wenn ihr umkehrt und stille seid, werdet ihr gerettet. Wenn ihr Ruhe bewahrt und Vertrauen habt, seid ihr stark. Und Jesaja sagt dann: Doch, das wollt ihr nicht. Dieses Bibelwort fordert ja zu einer Richtungsänderung auf, zu einer anderen Ausrichtung. Und ich höre in diesem Wort ein sehr positives Versprechen. Gott will retten. Ja, ihr werdet gerettet. Gerettet aus Druck, gerettet aus Sorgen, gerettet aus Ängsten, gerettet aus dem Kreislauf von Macht und Ohnmacht, gerettet aus der Unruhe, aus dem Unfrieden. Doch damit er sein Volk retten kann, fordert er es erstmal zur Umkehr auf und zur Stille. Und dann definiert Gott hier Stärke neu. Stärke ist nicht immer mehr zu machen, immer mehr zu können, immer mehr zu beweisen. Eine Stärke liegt hier darin, die Ruhe zu bewahren. Stärke liegt hier darin, auf Gott zu vertrauen. Und wenn ich das Bibelwort für mich lese, dann fordert es mich zur Stille auf, zur Ruhe und zum Gottvertrauen. Doch in diese Richtung mich zu bewegen, fordert Überwindung. Es fordert eine Anstrengung tatsächlich, weil Hinwendung zur Stille, zur Ruhe und zum Vertrauen kostet auch Kraft. Es kostet die Kraft, andere Gewohnheiten loszulassen und andere neue Gewohnheiten vielleicht einzuüben. Was hält Menschen gefangen in Unruhe, in Unfrieden, in Rastlosigkeit, in Atemlosigkeit, in Erwartungsdruck, in Ängsten, in Sorgen? Es ist typisch für uns Menschen. Diese alten Gewohnheiten, die haben sich seit Jesaja in ihrem Kern gar nicht so sehr gewandelt. Jesaja leidet darunter, dass sich seine Zeitgenossen anders entschieden haben. Er sagt ja, ihr wolltet es nicht, sondern wofür habt ihr euch entschieden? Und dann sagt er ihnen: Stattdessen habt ihr euch gesagt, nein, auf Rossen wollen wir dahin rasen, darum werdet ihr rasend die Flucht ergreifen. Auf Rennpferden wollen wir reiten, Darum werden eure Verfolger euch überrennen. Auf Rossen wollen wir rasen, auf Rennpferden wollen wir reiten. Also wörtlich genommen spricht Jesaja tatsächlich in eine spezielle Situation, wo es um Rosse und Reiter ging, in eine politische und militärische Situation. Die übermächtige Gewalt der Assyrer unter Sanherib bedrohte den ganzen Nahen Osten und schwer bewaffnete Soldaten haben unter den Assyrern das Nordreich überwältigt und ausgelöscht. Tausende von Menschen flohen in den Süden, in den Staat Juda, um Jerusalem herum, vor der Gewalt der Weltmacht der Assyrer. Und der kleine König vom kleinen Königreich Juda, Hiskia, der wollte nicht abwarten, der wollte nicht auf Gott vertrauen, sondern er wollte selber das Heft des Handelns in der Hand behalten. Und Hiskia suchte sich Bündnispartner. Und das kleine Volk Israel verfügte gar nicht über Pferde und Rosse und Kampfwagen, sondern solche Pferde hatten nur die Ägypter. Deshalb habe ich euch hier ein ägyptisches Relief eingeblendet, denn die haben sich gesagt, ein Bund mit den Ägyptern, das wird uns bewahren vor den herannahenden Assyrern, dachte man. Militärische Macht wird uns helfen, Stärke wird uns helfen, Aufrüstung wird uns helfen, das wird uns Ruhe verschaffen. Auf Rosse wollen wir dahin rasen. Frieden schaffen durch Stärke. Das Gegenteil traf ein. Die Verfolger überrennen die Israeliten. Lachisch wird eingenommen in der Nähe von Jerusalem und dann belagern die Assyrer Jerusalem. Und in dieser speziellen Zeit des Krieges war die Frage, was ist überhaupt Stärke? Wer und was setzt sich durch? Wie kann man da raten, stille zu sein, Ruhe zu bewahren und auf Gott zu vertrauen? Doch wenn man diesen Spiegel nicht in der Kriegssituation lässt, sondern diesen Spiegel der rasenden Rosse anguckt, da steckt ja ein Verständnis von Stärke hinter, das uns auch sehr vertraut ist, ohne Krieg. Nämlich die vermeintliche Stärke durch Schnelligkeit, durch Kraft, durch Beschleunigung, durch Potenz. Die Faszination von Geschwindigkeit. Nicht zu verpassen, zu agieren, proaktiv zu leben. Wir müssen doch was tun, wir können doch nicht die Hände in den Schoß legen. Ja, du als Pastor hast leicht reden, wir müssen doch was tun. Wir vertrauen doch in unsere Stärke. Irgendeiner muss die Sache doch am Laufen halten. Aber Gott sagt in diese Situation hinein, durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft. Und wenn ich das übertrage, wie passt das zur heutigen Lebensbeschleunigung, zur heutigen Ruhelosigkeit und zur multimedialen Dauerkommunikation? Und ich möchte dieses prophetische Wort Gottes für diese Woche ernst nehmen und mich fragen, wie kann ich denn das lernen und einüben, still zu werden? Wie kann ich einüben, Ruhe zu bewahren? Wie kann ich Gottvertrauen üben? Vielleicht muss ich erstmal die Feinde der Stille und Ruhe in meinem Alltag benennen, ausfindig machen. Feinde der Ruhe. Von zwei afrikanischen Völkern habe ich gelesen, dass sie sich eine Geschichte davon erzählen, warum ihr Gott, der höchste Gott Nuame, erbost den Planeten Erde verlassen hat. Na, warum sollte der höchste Gott die Erde verlassen? Ihr Gott hat die Welt verlassen, weil ihm die Menschen einfach zu viel Lärm machen. Und das ist ein Feind der Ruhe. Das sind erstmal äußere Lärmquellen. Welche äußere Lärmquellen könnte ich ausstellen? Wo habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich eigentlich immer was anhabe? Muss ich immer Radio anhaben, immer Musik auf den Ohren haben? Wer wirbt, wer bettelt um deine Aufmerksamkeit? Wer belohnt dich, wenn du ihm Aufmerksamkeit schenkst? Welche Push-Nachrichten, welche Likes, welche Sternchen streicheln dein Belohnungssystem, sodass du immer online bist, immer empfangsbereit? Man könnte ja was verpassen. Nach zurückhaltenden Schätzungen greifen viele von uns 154 Mal am Tag zu ihrem Smartphone. Und zwar nicht nur, weil es piept oder weil es vibriert und weil wieder eine Nachricht kommt, sondern wegen FOMA. FOMA heißt The Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Wir werden so konditioniert, dass wir schon dazu greifen, um zu schauen, ob uns vielleicht jemand geschrieben hat, und vermissen dann, dass da noch nichts ist oder dass schon wieder was ist. Was ist gerade passiert? Was wird berichtet? Was ist interessant? Deshalb ist ein Feind der Ruhe natürlich die ganz ernst gemeinte Frage, welches Maß an Smartphone-Nutzung oder Mediennutzung ist für dein Leben gesund und erlaubt Ruhezeiten? Und noch spannender, vielleicht ist das schon spannend genug, aber ist auch die Frage, welche inneren Antreiber führen zur inneren Unruhe? Welche Erwartungen, die ich an mich selber habe? Oder welche erwartungsvollen Stimmen, die in mir erwachen? Vielleicht ist die Adventszeit gerade stressvoll, weil du so den perfekten Adventszyklus vor Augen hast oder wieder für Weihnachten alles perfekt sein muss. Es kann ein Antreiber sein, der dir unglaublich Stress auslöst. Es kann ganz andere Stimmen geben, die jetzt nicht alle aufgezählt werden können, sondern wo es sich lohnt, mal zu fragen, welches Heer an Feinden der Ruhe und Stille gibt es in dir, in mir. Dieses assyrische Leer belagert nämlich unsere innere Stadt, das Heer an Lärmquellen, an Ablenkungen, an Aufmerksamkeitserregern, an Benachrichtigungen, an äußeren und inneren Erwartungen. Stille einüben und Ruhe bewahren im Alltag, das ist eine Art Kampf. Das ist eine Auseinandersetzung, eine echte innere Anstrengung. Das passiert nicht einfach. Das ist ein Weg, den ich bewusst gehen muss. Und deshalb fordert der Prophet dazu ja auch auf, wenn ihr umkehrt und stille seid, werdet ihr gerettet. Wenn ihr Ruhe bewahrt und Vertrauen habt, seid ihr stark. Doch das wollt ihr nicht. Auf diesem Bild ist sehr stilisiert Jesus von Nazareth zu sehen. Der kannte auch die Sehnsucht nach Stille. Von Jesus wird erzählt, dass er sich ganz bewusst immer wieder Zeit genommen hat, allein zu sein, sich von anderen Einflüssen ja zu absentieren, Abstand zu nehmen, sich von Menschen auch für einen Moment mal zurückzuziehen, die Stille zu suchen, einsam, auf einem Berg, in einem Garten, an einem See, in einem Raum, im Kämmerlein. Das Besondere an diesem Bild ist natürlich, dass da so einer vorbeirennt, an dem Bild von Jesus, der die Stille sucht. Wenn schon Jesus das eingeübt hat und vorgelebt hat, wenn das schon zu seinem Alltag gehörte und er zog sich zurück, wenn schon Jesus das nötig hatte, wie viel mehr habe ich das nötig als Nachfolger Jesu? Wie viel nötiger haben wir das als Nachfolgergemeinschaft, diese Art Ruhe zu suchen? Und wie könnte das ganz praktisch aussehen? Vielleicht für die nächsten 24 Tage bis Heiligabend Ruhe und Stille einzuüben. Noch eine Bemerkung vorweg. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, wird gerne Kirchenvater Augustin zitiert. Und mit diesem Satz spricht er eine Ruhe an, die ja tiefer geht als nur äußere Lärmquellen und als jede kleine Übung herstellen kann, weil da geht es um einen inneren Frieden, den tatsächlich nur Gott stillen kann. Bei der Frage nach Ruhe sind wir eigentlich bei der Frage, was Gott geschickt hat durch Jesus Christus, seinen Sohn. Ein Frieden, den nur er geben kann, den ich in mein Herz lassen kann. Und auf diesem Weg zu dem Frieden gibt es vielleicht Übungen. Und deshalb ein paar Übungen, die diese Tür zu der Ruhe einen Spalt weit öffnen. Übungen, die Gott schenken, ermöglichen können, vielleicht etwas Ruhe ja, zu finden. Kleine und größere Tipps für Einsteiger in die Ruhe und für Profis möchte ich dir nennen. Das sind Türöffner zur Ruhe. Und übrigens, mit der Sehnsucht nach Ruhe sind wir Christen und Christinnen nicht allein. Johannes Hartl hat gerade einen Spiegel-Bestseller veröffentlicht mit dem Titel Die Kraft eines fokussierten Lebens, in dem er auf quasi über säkulare Art versucht zu übersetzen, was es bedeutet, fokussiert in Ruhe zu leben. Also mal ganz praktisch, was könnte in meinem Alltag zur Ruhe führen? Schau in die Wolken oder in den Garten. Dazu musst du jetzt nicht gleich eine ganze Urlaubsreise planen, sondern mitten im Alltag, du musst deinen Alltag gar nicht völlig umkrempeln, sondern mittendrin mal in den Wolkenhimmel gucken oder in ein Stück Garten. Für einen Moment mal nichts zu tun, sondern in die Weite zu schauen oder ins Grüne. Und diesen Moment, vielleicht sind es 30 Sekunden, vielleicht ist es eine Minute, bringt schon einen Moment Ruhe in deinen Alltag. Wohl dem, der vielleicht sogar ein Bürofenster hat, das einen Blick ermöglicht, mal weg vom Bildschirm, vom Buch, von dem, was du gerade tust. Zweitens, reduziere die Klänge. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die im Auto, am Schreibtisch, beim Arbeiten, beim Kochen oder bei eigentlich allen Aktivitäten immer Musik hören. Und Musik ist ja auch eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Doch versuch mal, diese Klänge zu reduzieren. Es gibt sogar White Noise. Das sind Klanglisten, die reduzierte Klänge nur bieten. Also nicht völlige Stille, sondern White Noise, reduzierte Klänge. Es gibt ganze Apps dafür. Das ist ein akustisches Minimalprogramm. Keine völlige Stille, aber auch nicht das volle Programm an Musik oder an Nachrichten oder was du gewohnt bist, auf den Ohren zu haben. Und das sind kleine Bausteine, um durch weniger äußere Unruhe auch innere Ruhe zu finden. Drittens, verbring Zeit in der Natur. Der Blick in den Himmel, das war ja schon Anfang, aber natürlich ist Spazierengehen im Wald, sogenanntes Waldbaden oder am See oder hoffentlich bald im Schnee. Und dann dabei auf die Sinne zu achten, auf das Knirschen der Schritte, auf die Vögel, auf die Gerüche der Natur. So ein Waldspaziergang ist das totale Gegenteil übrigens von einem Gang über den lauten und vollen Weihnachtsmarkt. Ich habe nichts gegen Weihnachtsmärkte. Ich will nur sagen, wer Ruhe sucht, muss nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen. Das ist uns vielleicht klar, ne? Wer sagt, oh, ich muss mich mal richtig erholen, stürme ich mich in die Menge. In Hannover war es noch viel schlimmer, da konnte man noch nicht mal gehen und stehen ohne Armlänge Freiheit. Das ist eine ganz andere Art, Zeit zu verbringen. Verbringe Zeit in der Natur. Vielleicht ist dir das völlig selbstverständlich, dann kann ich dir nur gratulieren. Wenn du das schon in deinen Alltag eingebaut hast, Zeit in der Natur zu verbringen, dann wirst du mehr Ruhe in deinem Leben haben als viele andere Menschen. Viertens, vielleicht eine größere Hürde für manchen, verzichte bewusst für bestimmte Zeiten auf Medien. Vielleicht gehört es ja zu deinen Gewohnheiten, zum Runterkommen nach der Arbeit oder Beschäftigung erstmal Medien zu konsumieren, also einen Film zu schauen, ein Computerspiel zu spielen, Videos zu schauen oder erstmal lange zu suchen, welches Video man schaut, um es dann vielleicht zu schauen und dann zu merken, dass es doch nicht passt und so weiter. Die größte Challenge wäre, mal ganz bewusst diese Gewohnheit zu ersetzen und darauf zu verzichten. Es geht nicht um ein Leben ohne Medien, sondern ganz bewusst zu sagen, ich sorge für mehr Ruhe, indem ich mir bewusst mache, wann ich welche Medien konsumiere, welche Funktion sie haben und ob es vielleicht nicht sinnvoll sein kann, eins von diesen vielen tausend Angeboten, die wir haben, und zwar 24/7 zur Verfügung haben, wir müssen nicht mehr warten, bis irgendetwas gezeigt wird, zu sagen, ich verzichte bewusst darauf und ich ersetze es mit was anderem. Gönn dir stille Zeit. Es gab bestimmt eine Zeit, in der Christen unter Druck gesetzt wurden, unbedingt ihre stille Zeit zu halten und jeder sich irgendwie gezwungen fühlte, sich Zeit für Bibel und Gebet zu nehmen. Ich denke aber heute, dass viele es gar nicht eingeübt haben, ohne Druck und ohne Zwang, sich bewusst Zeit in der Stille zu nehmen und das einzuüben. Ich glaube, viele haben es gar nicht geübt und es daher auch nicht verlernt. Bewusst am Morgen oder Abend oder mittags eine Zeit einzuplanen, die deinem inneren Garten dient, eine Zeit, die Gott gewidmet ist und in der du einübst, einen Moment zur Ruhe zu kommen und Gott zu vertrauen. Eine Zeit, in der das Handy vielleicht in einem anderen Raum ist und du ein Ritual entwickelst, weil du es dir wert bist und weil Gott es dir wert ist, sich Zeit zu nehmen. Nicht einmal im Jahr, nicht im Urlaub, dann mal, sondern im Alltag. Entscheidend ist gar nicht, wie viel Zeit du dir nimmst und wie lange du dir nimmst, sondern dass du überhaupt das einübst, dass es ein Teil deiner Gewohnheit wird, still zu werden, einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen, mit Gott zu reden, wie mit einem Freund. Sehnsucht nach Ruhe. Und sechstens, stille Tage planen. Das ist eine besondere Übung. Persönlich hat mir das immer sehr gut getan, auch wenn sie gewöhnungsbedürftig ist, tatsächlich stille Tage in einer anderen Umgebung einzuplanen. Ich war dafür schon im Gethsemane-Kloster, in Goslar oder im Kloster Volkenroda oder an anderen Orten. Es waren Zeiten mit manchmal durchgehendem Schweigen oder auch Tagzeitengebeten oder Austauschrunden. Es gibt ganz verschiedene Formen. Es waren auch Zeiten, in denen man einfach alleine war. Solche stillen Tage können eine echte Kraftquelle werden. Denn was ist ein Kloster? Das Gethsemane-Kloster beschreibt das so. Ein Kloster ist ein Ort, an dem Menschen leben, die in Gott verliebt sind. Menschen, die am liebsten immer an den denken möchten, bei dem sein möchten, im Schweigen, von dem sie sich geliebt wissen und den sie lieben. Und so versuchen diese Liebenden, sich eine Umgebung zu schaffen, einen Lebensstil, einen Rhythmus zu finden, der sie immer wieder daran erinnert und der immer sie neu in Kontakt mit dem bringt, der sie lieben und den sie suchen. Vielleicht ist das schon was für Profis oder ich weiß nicht, für Leute, die besonders viel Stille suchen wollen, aber es ist ja in diesen sechs Punkten vieles möglich gewesen. Am wichtigsten ist mir, entscheide dich, deinen Weg zur Stille zu suchen und bitte Gott dabei um Geduld. Jesaja sagt, wenn ihr umkehrt und stille seid, werdet ihr gerettet. Wenn ihr Ruhe bewahrt und Vertrauen habt, seid ihr stark. Doch das wollt ihr nicht. Ich sage heute, doch, das will ich. Ich will meine Gewohnheiten nochmal überdenken. Und dann mir an ein oder zwei Stellen in meinem Alltag etwas aussuchen und diese beiden Stellen verändern. In eine andere Richtung bewegen, tatsächlich umkehren, zu mehr Ruhe, zu mehr Stille. Und dann Gottvertrauen einüben. Vertrauen auf Gott, dass Gott größer ist, dass Gott sich kümmert, dass Gott Kraft hat, dass Gott Bewegung und Veränderung schenken kann. Vertrauen, dass tatsächlich in der Ruhe die Kraft liegt, auf Gott zu warten. Oh, da braucht man Geduld für. Und deshalb will ich Gott um Geduld bitten. Geduld ist nämlich eine Frucht des Geistes. Die wächst langsam, die ist nicht einfach da, die reift. Geduld ist auch keine Frage des Lebensalters. Nur weil man älter ist, hat man nicht mehr Geduld. Oder weil man jünger ist, weniger. Geduld ist eine Bitte an Gott. Dieses Geschenk von Gott zu bekommen, warten zu können auf etwas, was noch nicht ist und die Kraft zu haben, etwas auszuhalten, was schmerzlich ist, dunkel, betrüblich, eigentlich Anlass zu Pessimismus ist. Herzlichen Glückwunsch, du hast dir ja schon Zeit genommen heute für diesen Gottesdienst. Auch das ist ja eine Gewohnheit. Das ist ja eine Unterbrechung des Alltags. Und ich wünsche dir, dass es jedes Mal eine heilsame Unterbrechung ist, in der Gott dir begegnet, der du Kraft empfängst. Für die laute und schnelle und fordernde Umgebung, in der wir als Menschen leben. Als Gemeinde sollten wir das nicht geringschätzen, dass wir ja Orte der Ruhe und des Innehaltens anbieten, regelmäßig. Das ist ein ganz wertvolles Angebot. Und wir tappen in eine Falle, wenn wir denken, wenn wir dieses Angebot machen, dann muss etwas ganz Besonderes passieren und dann muss ganz viel passieren und dann muss das ganz besonders mithalten können mit der Schnelligkeit und der Beschleunigung und den Impulsen und der Aufmerksamkeitsspirale dessen, was wir sonst ständig erleben. Der jüdische und christliche Glaube enthält enorme Schätze für Ruhe, Stille, Kontemplation, für innere Einkirche. Und als Freikirchler fragen wir aber meistens, was können wir tun? Was können wir noch verändern? Was können wir noch bewegen? Und die Frage ist auch, hat ihren Platz? Aber heute frage ich dich, aufgrund dieses Bibelwortes, was du lassen kannst. Was du lassen kannst, sodass Gott dir dienen kann. Was du lassen kannst, sodass du zur Ruhe kommst. Was du ausschalten, umschalten, umbewegen kannst, um im Vertrauen auf Gott warten zu lernen. Hiskias Bündnis mit den starken Ägyptern, mit ihren rasenden Pferden, war ein Fehler. Aber Gott verzeiht Fehler. Er hat Hiskia und die Stadt Jerusalem auf besondere Weise bewahrt. Im Jahr 701 vor Christus belagerte der assyrische König Sanherib Jerusalem und er zog wieder ab, ohne die Stadt zu zerstören. Und die Israeliten feierten das als Wunder, weil es war nicht ihre militärische Stärke, es waren nicht ihre Truppen, es waren nicht ihre Kanonen, die sie nicht hatten, sondern es war nur ihr Gottvertrauen. Und sie staunen darüber bis heute, über die Bewahrung von Jerusalem, 701 vor Christus. Ruhe bewahren, Stille sein und Gottvertrauen können eine ganz große Stärke sein. Und es ist wie ein Glaubensmuskel im Advent, den man trainieren kann, als Einzelner im Alltag und auch als Gemeinde. Wenn wir umkehren und stille sind, werden wir gerettet. Wenn wir Ruhe bewahren und Vertrauen haben, dann sind wir stark. Amen.